Totensonntag.
Oder auch Ewigkeitssonntag. Das ist schöner.
Naja.
Ob Ewigkeits- oder Totensonntag. Eins ist klar, tanzen dürfen wir heute nicht. Also, seid brav. Es ist schon interessant, was sich der Mensch einfallen lässt. Jedes Bundesland hat andere Auflagen für diesen Sonntag. Bei den einen darfst du ab 17 Uhr wieder alles tun, bei den anderen erst ab 19 Uhr. Einigen Bundesländern darfst du sogar Auto nicht waschen. Also das hat schon Stilblüten gemacht. Angeblich ist ja dieser Gedenktag entstanden, als die Königin Luise 1810 gestorben ist mit 34 Jahren an der Lungenentzündung und ihr geliebter Mann, der Gemahl Friedrich, der William der Dritte, dann sie so geliebt hat, dass er diesen Gedenktag eingeführt hat. Angeblich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall erinnert uns dieser Tag, dass es ein Ende gibt. Nun ist ja das Wort Ende manchmal so ultimativ, Schluss. Eine Beziehung, die zu Ende geht, Schluss. Ende muss aber gar nicht so ultimativ sein. Denn im Ende steckt ja oft auch ein Neuanfang. Ich war ein Zwerg. Da hat mein Papa mal eine Beerdigungspredigt gehalten und die habe ich mir bemerkt. Da hat er nämlich gesagt, der Tod ist ein Doppelpunkt. Und beim Doppelpunkt ist ein Teil des Satzes davor und ein Teil des Satzes dahinter. Ist nicht so ultimativ, es geht weiter, wie ein Doppelpunkt. Nun, das Leid, das ja auch im Tod und in dem Gedenken an den Tod mitschwingt, das, glaube ich, erleben wir im Moment sehr, sehr, sehr viel. Also die Pandemie hält uns schon ganz schön auf Trab. Ich habe heute früh mal schnell nochmal nachgelesen. 5,15 Millionen Tote weltweit wegen Corona. 5 Millionen. Und in Deutschland 100.000 Tote. Oder demnächst 100.000. 99,9000. Wenn ich zurückdenke, habe ich das Ganze im letzten Jahr sogar noch schlimmer empfunden. Gehe auch in die Altenheime beruflich und wenn du dann siehst, dass viele gestorben sind und noch nicht mal am Begräbnis die Angehörigen teilhaben dürfen. Oder im Krankenhaus kamst du noch nicht mal zu Besuch rein, auch in den Altenheimen kamst du nicht rein. Da war so viel Einsamkeit, da war so viel Unsicherheit, da waren so viele Momente, die du nie wieder nachholen kannst. Ängste, seine geliebten Anvertrauten einfach nicht mehr sehen zu können. Keine Ausgleichsmöglichkeiten. Omas und Opas, die ihre Enkelkinder monatelang nicht mehr in Arm nehmen konnten. Nun sind wir ja geimpft. Und es hatte so den Anschein, es wird besser. Dann gucken wir mal ein bisschen über den Rand unserer Bundesrepublik. Österreich führt morgen wieder den totalen Lockdown ein. Und wenn ich daran denke, dass ich einige Verwandte habe in Österreich, die krasse Impfgegner sind, dann frage ich mich, was werden die machen, wenn im Januar in Österreich die Impfpflicht kommt. Na, vielleicht reisen sie dann aus nach Deutschland. man weiß es nicht. Aber da geht so viel vor. Und eigentlich muss man sagen, das ist nicht besser geworden. Auch wenn wir mangels Lockdown das vielleicht etwas besser fühlen. Aber gucken wir uns um, Länder weisen ihre Maßnahmen aus und Politiker wissen eigentlich gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ein Grund mehr, dass wir für unsere Politiker mehr und mehr und mehr beten. Denn die brauchen Führung. Als ich mir das Ganze so durch den Kopf nochmal gehen habe lassen, da hat mich Gott ermutigt. Das Ganze braucht uns nicht runterziehen. Du kannst deine Bibel lesen von 1. Mose bis Offenbarung. Du wirst nirgend irgendwo eine Stelle lesen, dass Gott uns ein schmerzfreies Leben verheißen. Ich möchte sagen, Schmerz und Liebe sind Zwillinge, die aber oft so tun, als wenn sie sich nicht kennen. Denn in der größten Liebe steckt ein Schmerz. Die größte Liebe war Jesus Christus am Kreuz. Der Schmerz des Vaters, den Sohn loslassen zu müssen, töten zu müssen. Du liebst ein Anverwandten, er stirbt wegen Corona vielleicht, in der Liebe der Schmerz. Und weil das so ist, weil wir immer wieder, wenn wir denken, oh, wie schön, den Schmerz erleben, gehen wir Menschen den Schmerz aus dem Weg, oder? Oder gibt es hier irgendeinen, der den Schmerz sucht? Du, beim Zahnarzt laufen alle hin, weil sie den Schmerz suchen. Ne? Können Sie mich mal bohren? Ich hätte so gerne wieder mal ein Schmerzgefühl. Nein, wir gehen den Schmerz aus dem Weg, weil wir wollen das nicht. Und was machen wir, wenn wir den Schmerz aus dem Weg gehen? Wir versuchen, Mauern zu bauen. Schmerz, du kommst gar nicht an mich heran. Das sind innere Mauern. Wir schützen uns, wir lenken uns ab. Der eine lenkt sich ab, indem er sagt, naja, es ist nicht alles so gut, aber solange ich genug habe, alles okay. Lenkt sich mit Materiellen ab. Der andere sagt, naja, kann ja eh nichts machen, die Situation ist so, also vergnüge ich mich. Und lenkt sich mit Vergnügen ab. Irgendeiner versucht immer einen neuen Weg zu finden, wie wir uns dem Schmerz nicht stellen, wie wir irgendwas machen, das uns einfach nur ablenkt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese ganze Ablenkung, die wackelt doch, oder? Vielleicht kannst du sie über eine gewisse Zeit aufrechterhalten. Wenn Jesus uns schon kein schmerzfreies Leben versprochen hat, hat er uns aber etwas anderes versprochen. Er hat uns versprochen, den Heiligen Geist zu senden und dass er alle Zeit bei uns ist. Das ist etwas ganz anderes. Der Leiter des Gebetshauses in Augsburg, der katholische Theologe Johannes Hartl, hat mal gesagt, der tiefe Schmerz ist nicht, wenn du leidest, sondern der tiefste Schmerz ist, wenn du leidest und allein bist. Wenn keiner da ist, der dich versteht, wenn keiner da ist, der dich aufbaut, wenn keiner da ist, der dich tröstet. Und wir haben so oft das Gefühl, alleine zu sein mit unserem Schmerz. Ja, wir haben auch das Gefühl, mit unseren Gefühlen allein zu sein. Keiner versteht mich. Huhu, nur ich verstehe mich. Und wenn du in dieser Situation bist, dann passiert etwas, das ist ja aus anderer Sicht verständlich, dann kommt zum Schmerz noch die Versuchung dazu. Weil der Feind weiß nämlich ganz genau, dass er dich, wenn du schwach bist, am besten zwicken kann. Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. So, jetzt lebst du im Schmerz, welcher Schmerz das auch immer ist. Jetzt kommt die Versuchung, mach doch irgendwas dagegen. Vielleicht bist du im Schmerz, weil ein naher Mensch dich böse behandelt hat und die Versuchung ist, du musst ja nicht alles gefallen lassen, hau doch mal zurück. Ja. Und dann machst du deinen Mund auf, du hebst vielleicht nicht die Hand, aber mit dem Mund haust du zurück. Das kann wehtun. Ja, dann hinterher sagst du, oh, was war ich denn blöd? Bin ich auch noch der Versuchung erlegen und hast in deinem ganzen Schmerz auch noch ein schlechtes Gewissen. Gucken wir uns doch mal das Leben von Jesus an. Glaub mir, wenn einer Schmerz kennt, dann Jesus, oder? Und weil er ihn kennt, kann er dich und deinen Schmerz, egal was es ist, so, so gut verstehen. Fangen wir ganz vorne an. Jesus war so ein Zwerglein, da musste er schon flüchten. Das hat er vielleicht gar nicht richtig mitgekriegt mit 2 Jahren. Aber als er 5 war und die zurück sind, da waren die ersten Fragen schon da. Vielleicht war Ägypten schon seine Heimat geworden, hat sich wohlgefühlt und dann geht es wieder zurück. Wir lesen ab dem Zeitpunkt, wo er wirkt, 0 mehr von seinem Vater, von seinem Josef-Vater. Also irgendwann hat er den verloren. Sein Cousin, den er so gerne hatte, den er geschätzt hatte, der ein Vorläufer von ihm war, Johannes der Täufer, verloren. Und wenn ihr dann die Geschichte liest, der Speisung der 5000, das war der Zeitpunkt, wo er realisiert hat, dass es den Johannes nicht mehr gab, dass sie ihn geköpft haben. Und er war todtraurig und wollte sich eigentlich zurückziehen, mit seinen Jüngern mal ein bisschen Schmerz aufholen. Die ganzen Anfeindungen. Wie viel Auseinandersetzung hat der mit den Pharisäern gehabt? Guck doch mal in dich rein. Hast du so viel Auseinandersetzungen mit den Leuten um dich herum wie Jesus mit den Pharisäern? Ich glaube, das haben wir nicht. Sogar seine eigene Familie hat nicht an ihn geglaubt. Das ist doch wenigstens ein Halt, den wir gerne haben. Ja, alle sind gegen uns. Und dann klopft dir einer auf die Schulter und sagt, ich nicht. War bei Jesus nicht so. Die Bibel spricht sehr wenig drüber, aber Jesus hatte einen ganz normalen Job. Er konnte nicht den ganzen Tag chillen und nur durch die Gegend laufen und dann ab und zu mal ein Wunder tun. Der musste auch Geld verdienen. Und das passierte auch zwischendurch. Er wurde betrogen, er wurde verraten, er war einsam. Als er Menschen gebraucht hätte, sind alle davongelaufen. Jetzt sag du mir, der kennt keinen Schmerz. Aber hallo, der kennt Schmerz sehr wohl. Hast du mal geweint? Er auch. Wurdest du mal geschlagen? Er auch. Wurdest du belächelt? Jesus auch. Wurdest du vielleicht sogar ausgestoßen? Er auch. Ich kann mich gut erinnern, als ich 8 Jahre alt war und wir von Österreich nach Deutschland gekommen sind, was ich gefühlt habe. Schluchtenscheißer hat man zu mir gesagt. Und es gab ja so eine Feindschaft zwischen den Bayern und den Österreichern. Und ich habe darunter gelitten. Ich habe auch Prügel gekriegt, weil ich ein Österreicher war. Ja? Da kann man so ein bisschen nachvollziehen. Bei Jesus hat es geendet am Kreuz. Denn da hat sogar der Vater im Himmel sich von ihm abgewandt. Und das ist eine Situation, die du und ich nicht erleben brauchen. Warum? Weil Jesus sich uns zugewandt hat, wendet sich der Vater nicht mehr ab. Und das ist das, was wir erleben können. Manchmal ist es auch so, dass wir merken, wenn wir durch eine Zeit des Leides gehen, eine Zeit, wo wir wirklich hart durch mussten und dann wieder stabil werden, dann begegnen wir interessanterweise Leute, die denselben Schmerz haben. Und dann können wir helfen, so wie Jesus uns hilft, weil er unseren Schmerz versteht. Und wir verstehen den anderen ganz plötzlich. Wir wissen, von was die Person spricht. Ich habe mich immer dann am meisten verstanden gefühlt, wenn mir Leute gesagt haben, du, das kenne ich, das habe ich auch erlebt. Das kann man nicht erklären, dass da eine Verbindung ist, aber man fühlt, der andere kennt deinen Schmerz. Katrin Kuhlmann ist ein Name, den ihr kennt. Diese begnadete niederländische Evangelistin, die als allererstes in ihrem Leben den Nazischergen vergeben musste. Und dann hat Gott sie so gebraucht, als Evangelistin. Aber je mehr Gott sie gebraucht hat, je mehr Widersacher gab's, die auf sie gezeigt haben, und oh, da ist ja noch was in deinem Leben. Ja, wir werfen mit Schmutz, obwohl wir selbst schmutzig sind. Wir werfen mit Steinen, obwohl wir im Glashaus sitzen. Und sie hat einmal in einer Veranstaltung in den Vereinigten Staaten gesagt, bitte Leute, bitte, betrübt mir den Heiligen Geist nicht. Er ist alles, was ich noch habe. Der Heilige Geist wird immer da sein. Das ist ein Versprechen. Und Gott bricht seine Versprechen nicht. An einer anderen Stelle hat sie mal gesagt, ich bin so viel alleine. Und da habe ich gelernt, dass Gott immer bei mir ist. Philipper 2, Vers 6. Er von Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie wir, wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Den nächsten Spruch kennt ihr, den habt ihr schon mal gehört, bin ich sicher. Und trotzdem sage ich ihn euch. Viele Menschen wollten Götter werden, aber nur ein Gott wurde Mensch. Einzigartig in allen Religionen. Und hört mal zu, was in Jesaja 53 steht, Vers 2 bis Vers 5 und Vers 11. Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürren Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich und es gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott bestraft, von ihm geschlagen, niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünde gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Striemen sind wir geheilt. Vers 11. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht, und er wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener der Gerechte vielen Gerechtigkeit bringen, und ihre Vergeben lädt er auf sich. Es gibt so ein schönes Lied, hoffe und denke, ihr kennt das. Ich tausche meine Sorgen. Kennt ihr das? Nee? Das müsste ich euch beibringen, aber ich weiß nicht, ob ich es ganz auswendig hinkriege. Ich tausche meine Sorgen, ich tausche meinen Schmerz, ich tausche ihn ein für die Freude am Herrn. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Amen. Ich werde das ganze Lied raussuchen und euch beim nächsten Mal mitbringen. Das ist ein schönes Lied, das können wir lernen. Wir tauschen einfach mal unsere Sorgen, unsere Schmerzen ein für die Freude am Herrn. Wollt ihr mitmachen? Der beste Tausch. Er nimmt unseren Schmerz und er gibt uns Frieden. Er nimmt unsere Krankheit und er gibt uns Heil. Ich habe mir so oft Gedanken gemacht, so oft. Warum beten wir und so wenig passiert? Du kannst 1000 Antworten darauf finden. Ich glaube, eine mögliche Antwort ist, wir haben nicht akzeptiert, dass es Schmerz in dieser Welt. Und vielleicht sollten wir aufhören, immer nur zu betteln, sondern einfach mal Danke zu sagen, auch für den Schmerz. Und im Dank passiert ja etwas. Da sagst du, Gott, ich verurteile dich nicht, dass ich jetzt den Schmerz habe, sondern Gott, ich danke dir, denn du weißt viel besser als ich, was ich brauche. Und dann, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, dann hast du die Möglichkeit, meinen Schmerz zu verwandeln. Wisst ihr, ich glaube an Gott, weil er eben Mensch wurde, der nicht oben thront und sagt, Gerhard, mach noch mal das. Und du hast auch vergessen, das noch zu machen. Nee, der kennt den Leid, der Schmerz, der ist authentisch. Wer will nicht ein Retter wie ihn? Wart ihr mal dabei, wenn sterbenskranke Menschen, ich habe viele Menschen begleitet auf dem Sterbebett oder in den letzten Tagen. Manchmal bin ich 1000 Kilometer gefahren, um noch jemanden zu treffen, der demnächst gestorben ist. Aber wenn du dann an so einem Sterbebett bist und dann fangen diese Leute an, Loblieder zu singen, das ist ein heiliger Moment. Da geht es dir rauf und runter. Weil sie eins wissen, in all dem ist Jesus Christus. Das erinnert an die Christen im Zirkus in Rom. Die Löwen waren schon in der Manege und sie haben gesungen. Können wir uns nicht vorstellen. Wisst ihr, dass das gefährlich ist, wenn du im Leid Lobpreis machst? Das ist richtig gefährlich. Beim Paulus hat es ein Erdbeben ausgelöst. Ja, aber wer weiß, was es bei dir auslöst, wenn du im Leid, im Schmerz plötzlich Loblieder singst. Du zeigst auf jeden Fall der unsichtbaren Welt, dass dich nichts, aber auch gar nichts aufhalten kann von der Liebe Gottes. Ja, dann wisst ihr was? Irgendwann sagt der Teufel, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, den können wir nicht trennen von Gott, lass ihn in Ruhe. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Teufel möchte, dass wir Gott die Schuld geben für unseren Schmerz. Wenn wir ihn aber preisen, dann drehen wir das Ganze rum. Lass uns mal in Römer reinschauen. Römer 8. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus. Jesus will dir begegnen, im Schmerz, außerhalb des Schmerzes. Die Frage, die steht im Raum, was hindert uns an der Begegnung? Oh, wisst ihr, ich will das nicht zulassen. Es tut mir so weh, deswegen lenke ich mich ab. Das wäre ein Hindernis. Jesus lenkte sich nicht ab. Als er voller Schmerzen am Kreuz hing und die Soldaten ihm Essig und Myrrhe geben wollte, als Betäubungsmittel gegen den Schmerz, hat er es abgelehnt. Vielleicht bist du aber auch so verformt und unterliegst der Lüge, dass es anderen ja noch viel schlechter geht als dir und Jesus und Gott im Himmel gar nicht so viel Zeit haben, sich um alle zu kümmern, dann sollen sie sich doch um die kümmern, wo es schlechter geht. Und dann fühlst du dich auch noch sehr fromm dazu und leidest vor dich hin. Und Quatsch. Fühlst dich unwürdig, zu Gott zu kommen. Muss ja mit meinen Kleinigkeiten Gott nicht auch noch belästigen, ne? Vielleicht unterliegst du aber auch der Lüge, immer stark sein zu müssen. Vielleicht haben deine Eltern dir in der Kindheit eingetrichtert, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und solche doofen Sprüche. Und dann versuchst du dich selbst an deinen eigenen Schopf aus dem Schlamm zu ziehen, wie dieses Lügenbaron Münchhausen das versucht. Jesus selbst hat gewusst, dass er ohne den Heiligen Geist nichts tun kann. Dann lass uns doch von Jesus lernen. Ich kann nichts tun ohne Heiligen Geist. Ich bin so traurig, weil ich gerade in uns Pfingstgemeinden, wo ich ja herkomme, wo meine Wurzeln sind, mehr und mehr entdecke, dass der Heilige Geist keine Rolle mehr spielt. Könnt ihr heulen drüber, heulen. Manchmal predige ich viel lieber, wenn ich Pfingstlein. So wie bei euch. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist uns Tröster und er ist uns Beistand und er gibt uns Kraft. Wenn du Schmerz, egal welchen Schmerz du in dir hast, einfach nicht zulässt, wenn du ihn hinunterschluckst, wenn du ihn verdrängen willst, dann ist das wie so eine Gummiente. Die kommt wieder hoch und die schwimmt wieder, irgendwann. Je nachdem, wie tief du sie runtergedrückt hast, irgendwann ist sie wieder da. Verletzte Menschen verletzen andere. Wollen wir das nicht. Und wir können nicht noch mehr Lasten tragen, weil unser Rucksack eigentlich so voll ist. Da war ein Mann, der war bei der amerikanischen Armee sehr hoher Titel. Ich glaube, er war Generalmajor oder so. Also ziemlich was oben. Nicht so der Fußabtreter der Soldaten. Ja? Und der hat einen Sohn gekriegt. Nun freut man sich ja in der Regel als Papa, wenn man einen Sohn kriegt, oder? Und dann stellte sich aber heraus, dass dieser Sohn total beschädigt. Er hatte eine Nervenkrankheit, die dazu geführt hat, zerebrale Nerven. Auf jeden Fall konnte er keine Empfindungen spüren, war spastisch, konnte keine geregelten Bewegungen machen. Und die Hauptaussage dieser Krankheit ist, dass diese Menschen auch keine Gefühle haben. Also stell dir vor, du lebst ein Leben ohne Gefühle. Schrecklich. Ne? Es geht bis dahin, dass Psychologen sagen, dass solche Leute auch keinen Glauben aufbringen können. Stell dir vor, du lebst ohne Glauben. Das war für diesen Papa, für Dick Hoyt, A-O-Y-T, natürlich sehr schmerzhaft für die ganze Familie. Und als der Sohn, der hieß Rick, als der 12 war, haben Wissenschaftler festgestellt, dass er doch Gefühle hat. Und dann haben sie eine Methode erfunden, wie er mit den Augen und mit dem Gesicht einen Computer steuern konnte. Und das Erste, was dieser 12-jährige Junge geschrieben hat, war, er will zu einer Sportveranstaltung. Er will ins Baseballstadion. Ja, von wegen keine Gefühle. Ne? Und dann ist Papa mit ihm ins Baseballstadion. Und dann haben sie gemerkt, dass dieser Junge, der total geschädigt ist, wo man sagt, was hat denn der noch vom Leben? So sportbegeistert ist. Und dann hat Papa Rente eingereicht und hat Sport trainiert. Und sein Sohn war dabei. Aber der war dann nicht nur als Zuschauer dabei. Papa hat ihn auf den Rücken getragen, dann sind die gemeinsam gelaufen. Der war bei 1130 Sportveranstaltungen aktiv dabei. Bei 257 Triathlons. Gerhard, wie viel Triathlons hast du gelaufen in deinem Leben? Der Papa hat den in ein Boot hinterhergezogen, wenn es um Schwimmen ging. Der hat wie so eine Schubkarre am Fahrrad gehabt, dann sind die Triathlon mit dem Fahrrad gefahren und beim Laufen hat er einen Huckepack gehabt. Das müsst ihr euch vorstellen. Und Papa wurde gefragt, warum er das alles macht. Weil mein Sohn sich so frei hat. Und irgendwann wurde der Sohn gefragt, was denn sein größter Wunsch wäre. Und dann hat der Sohn gesagt, mein größter Wunsch wäre, Papa auf den Stuhl zu setzen und zu schieben. Also was zurückzugeben. Und stell dir vor, so wie dieser Papa, so wie dieser Dick Holt sich um seinen Sohn gekümmert hat, noch viel mehr kümmert sich unser Papa im Himmel um uns. Das Erstaunliche ist, der Papa ist letztes Jahr gestorben. Aber diese Geschichte hat so viel ausgelöst, einer der Freunde der Familie macht jetzt weiter. Es löst was aus, wenn wir nicht, lass mich es anders ausdrücken, was hätte es dem Papa genutzt, wenn er gesagt hätte, ja, jetzt habe ich mir einen Sohn gewünscht und dann ist es sowas, Schmerzen, Heulen. Nein, er hat es aktiv angepasst und hat gesagt, Gott, hilf mir, gib mir Kraft. War wirklich ein gläubiger Kerl dieser. Mann, gib mir Kraft, mein Sohn, zu helfen. Gott gibt die Kraft immer wieder durch den Heiligen Geist. Gott sagt heute Morgen auch zu dir, na, wie ist es? Wollen wir es gemeinsam schaffen? Komm, ich helfe dir dabei. Dann nimmt er dich auf den Rücken und los geht's. Dann nimmt er dich ins Schlauchboot und los geht's. Und du machst 6-mal den Ironman, obwohl in dir überhaupt nichts ist. Ja, so ist das. Gott sagt dir heute Morgen, ey, schau doch nicht auf deinen Schmerz. Ich habe Unglaubliches in dich hineingelegt. Wisst ihr, je größer der Schmerz, je größer ist auch der Sieg. Oder? Das ist so. Jesus gibt dem Schmerz einen Sinn. Also wir verachten ihn. Er gibt ihn einen Sinn. Weil wir wissen, dass wir begrenzt sind, zeigt er uns seine Unbegrenztheit. Mit diesem aufgearbeiteten Schmerz können wir der Welt begegnen. Christen verstecken sich nicht vor Schmerz. Sie begegnen ihm. Und das dürfen wir auch als gesegnet, wo es auch immer zwickt. Amen.